Liebe Jazzfreunde, ich begrüße euch sehr herzlich auch heute. Mein Name ist Jochen Axer. Wir haben im King Georg in Köln einen Gast, der dem Jazz sehr nahe steht, Dietmar Hagenhorn. Herzlich willkommen, Dietmar.
Ja, vielen Dank, lieber Jochen, dass ich hier sein darf. Eine große Ehre.
Aber sehr gerne. Ja, aber es heißt große Ehre. Wir wollen ja zu dem Jazz, den wir live zumindest dann online veranstalten, auch ein bisschen erzählen, wie einzelne Menschen dazu stehen, die nicht zum ganz Inner Circle der Künstlerszene gehören. Aber bei dir ist es ja so auf der Kante. Fast gehörst du dazu. Du bist doch selber Musiker.
Ich bin Musiker, ja. Und ich würde mich auch immer primär als Musiker sehen, weil das ist das, was ich mache, seit ich mich erinnern kann. Ne? Und das ist das, was ich mit ganzem Herzen, ganzer Seele mache. Aber manchmal muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich froh, dass es heute nicht mein Brotberuf ist, weil das ist, glaube ich, im Moment ein sehr hartes Brot. Ja? Als Künstler, als Musiker, aber auch als Tontechniker. Alle, die dranhängen, sind im Moment schon arm dran, muss man sagen.
Obwohl das auch jenseits der Pandemie immer ein Beruf war, der auf Unsicherheit irgendwo gegründet war. Ne? Wir haben das Buch über die American Jazz Heroes daneben, da stehen, wenn man das liest, wie die sich alle durchgekämpft haben, ganz egal, ob sie berühmt waren oder geworden sind und erfolgreich, aber immer doch mit Schwierigkeiten, ne? Und mit großen Tiefen auch in ihrem Leben. Viele.
Viele, ja. Also ein großes Vorbild von mir ist Attila Zoller und der war auch mit meiner Familie befreundet und ich kenne die Geschichten von meiner leider verstorbenen Schwiegermutter Ingeborg Drews, dass er, als er schon berühmt war, dann nach dem Konzert im Auto geschlafen hat. Ja. Das war üblich. Also diese Dinge, dass man sich vorstellt, der Musiker nach getanem Konzert, Autogrammkarten, kommt dann ins Fünf-Sterne-Hotel. Das hat es für Jazzmusiker, mal abgesehen von Paul Kuhn vielleicht oder anderen, die bekannt waren durch Funk und Fernsehen, eigentlich nie gegeben. Die haben immer so am Rande gelebt. Ja, das gehörte dazu.
Wie ist denn dein Zugang zu dieser Musikrichtung zustande gekommen? Denn das ist ja, wissen wir alle, das ist das Genre, was die wenigste Prozentzahl auf der Skala zusammenbringt. Wieso ist Dietmar Hagenhorn dem Jazz nahe?
Ja, es gab mehrere Stufen. Also ich glaube, erstaunlicherweise war es nicht Jazz, sondern Jazzrock, was mich als erstes verstört hatte im positiven Sinne. Meine Schwester hatte, da war ich 8 oder 9 Jahre alt, das war 1977, eine Platte der deutschen Band Kran. Das nennt man heute Krautrock. Aber ich würde sagen, das ist Jazzrock, ja, also komplexe Harmonien. Und das lief auf ihrem, ich darf jetzt sagen, die Marke gibt es nicht mehr, Dualplattenspieler, so ein rotes Plastikding. Und ich war begeistert. Also das war so, ja, ich war angefixt, muss man ganz ehrlich sagen. Und ab da konnte mir eigentlich nichts anderes mehr gefallen. Und ich war immer nach der Suche nach diesen Klängen, wollte die wiederfinden. Und dass ich so 12, 13 war, ich weiß nicht, ich war mal allein zu Hause, durfte das Radio laut anmachen, da spielte der WDR, dem ich immer noch großen Dank schulde, spielte ein Konzert mit Miles Davis und John Coltrane, ich glaube, das Stockholm-Konzert und da war es vorbei. Ich habe So What gehört und ich habe Coltrane gehört und von da an wusste ich, es kann nichts anderes mehr geben. Meine eigene musikalische Individuation war aber dann sehr stark vom Blues geprägt, muss ich sagen, weil Jazz, sagen wir, als Musiker den Zugang zu finden, wenn man keinen Mentor hat oder Coach oder Nachbarn um die Ecke, der es macht, ist schwierig. Ja, man nähert sich dann von verschiedenen Seiten und bei mir war so der natürliche Einstieg als Gitarrist so der Blues.
Hast du denn zu der Zeit schon Gitarre gespielt als Jugendlicher?
Ja, ich habe die Gitarre meiner Schwester geerbt, da war ich glaube ich auch so 8 Jahre alt. Das war eine große klassische Gitarre und dann wurde ich zum klassischen Gitarrenunterricht geschickt und sollte dann Bach, Unterreger, Carulli, alles schöne Sachen. Aber
großartig.
Es taugte mir nicht so richtig. Ich suchte ja nach anderen Klängen. Und ich weiß noch, einmal hat mein Gitarrenlehrer, ich weiß nicht, wie er hieß, Herr Pockert in Hagen, hat mir Bossa Nova vorgespielt. So ganz kurz. Und ich merkte wieder, da ist was, was ich gebrauchen kann. Also, das ist brasilianische Musik, das machen wir hier aber nicht. Ich merkte, da sind Dinge draußen in der Welt, die will ich unbedingt haben. Und von da an war alles andere, ehrlich gesagt, recht fade. Also, gut, man hatte dann nochmal auch mal eine Rockband, die man toll fand und so die Energie von Punkrock oder Neuer Deutscher Welle fand ich jetzt auch toll im jugendlichen Alter, aber in meinem Herzen war eigentlich immer der Jazz, der Blues, ich würde sagen, ja die ganze Musik der Afroamerikaner eigentlich.
Okay, Der Gitarre bist du treu geblieben, ne? Das ist dein Instrument.
Genau. Es gab nur diesen Bruch zwischen dem Gitarrenunterricht mit 8, 9, 10 und dann war 2-3 Jahre nichts und dann sagte ich, ich will eine E-Gitarre haben, weil ich will die andere Musik machen. Habe lange gespart, hatte eine E-Gitarre und dann hatte ich sogar einen Verstärker in der Dachkammer und habe dann meine Eltern und die Nachbarn mit den Klängen gequält, aber dann irgendwann habe ich da reingefunden. Okay. Aber nicht ohne vorher einmal ordentlich auf die Nase zu fallen.
Das wolltest du auch erzählen. Wie bist du auf die Nase gefallen?
Ja, ich kam in der Schule in so eine Projektwoche. Das war einmal im Jahr, durfte man mal was anderes machen als lernen. So, weiß ich nicht, Handwerken oder ähnliches. Und da gab es auch eine Band. Und ich bin dahin, ich war 12, ich hatte die E-Gitarre. Und ich kam dahin und die anderen Jungs waren alle 13, 14, hatten lange Haare. Ich glaube, die rauchten sogar schon. Und ich kam an, war hoffnungsfroh. Und die guckten mich an und dachten, na, den lassen wir nicht mitspielen, der ist ein Jahr jünger, das waren damals Welten wirklich.
Ja, klar.
Aber ich hatte meinen ersten Auftritt, glaube ich, dann mit 12 auf der Band, ich durfte dann die zweite Gitarre spielen, so eine Rhythmuspassage. Und aber die zeigten mir ganz deutlich, nee, das ist noch nichts so. Und dann bin ich nach Hause gegangen, war tief betrübt und hatte einen Plattenspieler, und ich habe immer noch Plattenspieler übrigens, das ist auch eine große Leidenschaft von mir, und habe dann einen Platten gehabt von Eric Clapton, damals ein großer Held von mir, Cream, und es gibt noch eine Platte, Money in Cigarettes, und solche alten Platten aus den 70er, 80ern. Und dann habe ich mit Jimi Hendrix und mit Eric Clapton und ähnlichen, habe ich dann zusammengespielt. Ja? Ich habe einfach mitgespielt.
Mitgespielt,
ein Jahr später gab es wieder eine Projektwoche an der Schule. Ich kam hin und die waren schon größer, fuhren Mofa, hatten schon Freundinnen.
Du warst aber auch ein Jahr älter.
Ja, aber der Unterschied blieb ja, ja. Und das ist in dem Alter gewaltig. Und dann spielte ich und dann kam der Bassist zu mir, Gerion Kalkul, ich erinnere mich noch, und meinte, cool, du spielst ja wie Eric Clapton, wollen wir eine Band zusammen machen? Und das war natürlich dann so mein Durchbruch. Und mit Gerion, einem meiner besten Freunde immer noch, und einem Schlagzeuger, der hat an der Volkan-Hochschule studiert, Tarik Dostogro später, der war damals noch jünger als ich, hatten wir dann die erste Band zusammen und haben so eine, ja, so eine Steely Dan-artige Jazz-Popmusik gemacht, würde ich das heute mal nennen, aber mit deutlichen Jazz-Einflüssen. Ja, und das war meine Rettung in der kleinen Stadt.
Sehr gut. Aber du hast das ja weitergemacht. Ich nehme mal an, du hast verschiedene Bands dann auch gemacht. Wenn ich weiß gar nicht, ob du heute eine Band hast, wenn ich das so richtig nachgeguckt habe, müsste das aber eigentlich so sein. Und du bist der Kopf, ne, als Gitarrist.
Ja, als Gitarrist ist man nicht immer unbedingt der Kopf. Also der Kopf ist man in der Regel, wenn man die Gigs besorgt, da muss man mal ganz ehrlich sein und für Spielmöglichkeiten sucht. Ja, es gab dann so verschiedene Stationen und was auch ganz wichtig war, es gab in der Zeit dann so, als ich 15, 16 war, gab es so Musikworkshops, die wurden von Schulen organisiert. Es gab einen in Ibbenbüren und einen in Münster, wo man dann mit richtigen Jazzmusikern zusammenkam. Also da gab es berühmte Dozenten aus der deutschen Jazzszene. Und da bekam man dann so ein bisschen auch die Idee, was man dann so wirklich machen kann, welche Bücher man dann auch zur Hilfe nehmen kann. Aber ich hatte leider keinen richtigen, ich kam aus einer Kleinstadt, da war Jazz jetzt nicht so üblich, keinen richtigen Lehrer. Das kam leider erst viel später. Aber die Liebe hat mich dann so weitergetrieben zur Gitarre. Und dann gab es ein zweites Mal, wo ich groß hingefallen bin, ich bin in meinem Leben sehr oft hingefallen, muss ich dazu sagen, da wurde mir meine Gitarre gestohlen und dann habe ich 2 Jahre lang keine Gitarre mehr gespielt, ich war tief betrübt und kam dann, das war schon, da war ich Ende 20 und dann kam ich zu meiner heutigen Frau in die Wohnung, sie hatte für mich gekocht, aber musste noch was tun, ich habe mir den Bücherschrank angeguckt und da stand eine Gitarre rum und dann dachte ich, naja, hast nichts zu tun, spiel mal auf der Gitarre, alte Western-Gitarre, und ich spielte und spielte und merkte, das ist ja ganz gut, klingt ja ganz gut, geht noch, funktioniert, wie Fahrradfahren würde der Kollege hier sagen. Und dann sagte sie mir dann, ja, das ist die Gitarre, auf der der Attila zuletzt gespielt hat, bevor er gestorben ist. Und jetzt gibt es nicht so viele Gitarristen, die Attila heißen, habe ich gefragt. Attila Zoller? Ja, ja, der Attila, der war immer hier in Köln, wenn er Konzerte hat, hat er der Ingeborg, meine verstorbene Schwiegermutter, besucht und dann kam er hier hin und spielte dann auch mal Gitarre.
Okay.
Und da ist dann, glaube ich, der Geist von Attila Zoller in mich gefahren. Nie, dass ich nicht so gut gespielt hätte wie er, aber von dort an hat es mich nicht mehr losgelassen. Da habe ich nochmal Unterricht genommen bei tollen Lehrern hier in Köln oder auch David Becker aus den USA, da habe ich Unterricht gehabt und dann wollte ich unbedingt meine Jazzband gründen, hatte verschiedene Formationen und jetzt meine Nische ist so ein bisschen der Soul Jazz, ja, so die Musik der, würde ich sagen, der 60er Jahre mit viel Hammond-Orgel dabei. Und meine Band ist jetzt vorwiegend, sind die Cologne Soul Jazz All-Stars hier in Köln.
Okay. Zwischendurch bist du offensichtlich aus der Kleinstadt nach Köln gekommen. Ein Hintergrundstudium, nehme ich an, ist eine Möglichkeit. Und was hast du dann studiert? Du hast ja am Anfang auch gesagt, das Künstlerleben war das stand zwar im Vordergrund, sollte aber nicht dein Broterwerb darstellen. Wo bist du hinmarschiert? Welche Kurve hast du genommen?
Ja, ich will jetzt nicht wieder zu weit ausholen, aber ich bin schon als Kind zu meiner Tante und meinem Onkel manchmal nach Köln gekommen und bin hier U-Bahn gefahren. Und ich wusste, wenn ich mal groß bin, muss ich eine Stadt mit U-Bahnen haben. Also sowas wie Köln, New York, Tokio, irgendwas in dieser Größenordnung.
Na gut, wir haben so eine Unterpflasterbahn, ne, um ehrlich zu sein.
Na, für mich aus der Provinz war das alles sehr beeindruckend, ja. Und Köln lag sehr nah, weil ich komme aus der Nähe von Wuppertal, aus einem kleinen Ort, und das war so die nächste größere Stadt, würde ich mal sagen. Ich betrachte jetzt die Stadt im Norden nicht als eine richtige Stadt, sondern so eine Stadt mit Kultur und mit U-Bahn und allem drum und dran. Und in der Schule hatte ich mich immer sehr für Naturwissenschaften interessiert und habe dann gedacht, ich studiere Biologie. Und das habe ich auch in Köln gemacht, habe Biologie studiert, Genetik, und habe hier mein Diplom gemacht. Und dann war wieder die große Krise nach dem Studium. Was macht man als Biologe? Erstmal nicht sehr viel. Und bin dann von dort aus, wie viele andere auch, in die IT-Branche abgerutscht. Okay. Ja. Das war so das übliche. Leute mit einem guten naturwissenschaftlichen Abschluss Ende der 90er Jahre sind oft so in die IT gegangen.
Mhm. Und das ist heute auch dein Standbein, ne? Wenn ich das richtig weiß.
Ja, also ich habe ein Unternehmen hier in Köln gegründet und dann noch eins, und dann hat das wieder nicht so gut geklappt. Und dann muss ich vielleicht jetzt nochmal eine Kurve drehen, weil das hat mich eigentlich zum Jazz gebracht. Also als ich das dritte Mal so richtig hingefallen bin, da hatte ich ein Unternehmen gegründet und bin mitten in diese erste Dotcom-Krise reingerasselt, wo auf einmal alles kaputt war. Ne?
Das war also 2003 dann, oder?
2003, genau. Mhm. Wir hatten große Ziele, ich war eine AG sogar, die wir gegründet hatten, und war alles sehr, sehr gut, aber dann kam diese Krise und wir konnten das einfach nicht wechseln. Wir verstanden nicht, wie man ein Unternehmen durch die Krise führt, war ja auch das erste oder zweite Unternehmen. Und dann war die Firma weg. So, und alles, woran ich bis da geglaubt hatte, mein ganzes Erspartes war da drin, war weg, alles war weg. Aber ansonsten war ich noch da, meine Frau war da, meine Gitarre war noch da. Und dann habe ich gedacht, jetzt kannst du eigentlich mal machen, was du schon immer machen wolltest, ja, weil jetzt ist eh alles egal.
Und in dem Moment, die Gitarre war noch die von Attila, ja?
Die auch, ja, aber mittlerweile hatte ich auch noch eine andere. Also was ich dann gemacht habe, war, ich hörte zufällig Radio. Radio war immer ganz wichtig in meinem Leben, muss ich sagen. Und hörte einen Radiosender durch Zufall, wo nur Musik lief. Und da dachte ich mir, das ist aber interessant. Dann hörte ich dann so einen Trailer. Wenn du mitmachen willst, dann schick doch einfach eine E-Mail an info@kölncampus.com. Und dann habe ich den E-Mail geschrieben und gesagt, hey, ich würde gerne bei euch eine Jazz-Radiosendung machen. Und dann kam erstmal nichts. Und dann schrieb einer zurück, Jazz, ist das nicht tot? Wir sind ein Studentensender, nichts für alte Leute. Und dann habe ich gesagt, ich will das aber unbedingt machen. Und dann bin ich zu Köln Campus und habe dann eine richtig harte Ausbildung gemacht. Man muss sagen, das war eine richtig gute Talentschmiede. Viele Moderatoren, die man heute bei WDR 3 oder bei Cosmo oder so hört, waren früher bei Köln Campus. Mhm. Und ich habe mich dann da durchgesetzt und dann hatte ich meine eigene Radiosendung, und die war inspiriert von dem Cover eines meiner Lieblingshelden, nämlich von Donald Fagen. Der hat eine Platte gemacht, The Nightfly, und da ist vorne so ein Radio-DJ drauf mit einem Plattenspieler, Zigaretten, Whisky, Glas, und das sah richtig ordentlich aus, 50er Jahre.
So wie es dazugehört, ja.
Das wollte ich machen, und dann habe ich 5 Jahre jeden Sonntag eine zweistündige Jazz-Radiosendung gemacht bei Köln Campus, die hieß auch The Nightfly. Und ja, da ist so alles, was in der Zeit in Köln in der Jazzszene war oder was auch durchreiste, oder auch alte Jazz-Legenden wie Gigi Campi, der die Clark Bolland Big Band gemacht hat, oder Ali Haurand, der leider verstorben ist vor ein paar Jahren, die waren alle da und haben dann aus ihrem Leben berichtet, und wir haben dann wirklich analog dazu Platten aufgelegt. Und das hat viele Fans gehabt, die Sendung. Das war sehr schön.
Aber ich würde gerne auf ein Stichwort zurückkommen. Du hast da offenbar die Hürde auch überwinden müssen, dass Jazz ja als altertümlich oder für alte Leute eingestuft wurde. im Grunde ist das ja ein Thema, was wir heute auch noch mit uns herumtragen. Ne? Dass der Anteil der Jungen, die sich von Anfang an dafür interessieren, schmal ist. Zwar stehen sie auf der Bühne und wir haben so viele gut ausgebildete Jazzer wie vielleicht noch nie, aber der Response gerade dann in der jungen Generation ist weiter relativ schwach. Oder siehst du das anders?
Ja, ich glaube, eine Zeit lang war Jazz alles andere als niederschwellig, muss man sagen. Also in so einen Jazzclub reinzugehen oder das war für viele erstmal, hätte Überwindung gekostet. Außerdem, was man nicht kennt, das macht man nicht. Da gibt's so einen, gab's immer so eine natürliche, ja, Barriere, würde ich sagen. Die ist aber meiner Meinung mittlerweile verschwunden, weil, glaube ich, wir mit allem, auch mit Genres und mit anderen Dingen viel verkrampfter umgehen als früher. Ich mache ja eine Session normalerweise außerhalb Corona-Zeiten hier um die Ecke vom King Georg.
Ja, genau.
Und da kommen Leute aus der Nachbarschaft hin und die sagen, ich liebe eure Musik und so. Die haben vielleicht vorher nie eine Jazzplatte gehört. Da sind nur Sängerinnen auf der Bühne und das ist packender Rhythmus. Ob man das jetzt Jazz nennen soll, das ist sicherlich kein akademischer Jazz, das erleichtert das. Und man darf natürlich trinken und reden dabei. Das ist, erleichtert das auch. Also wenn man jetzt in ein Konzert muss, wo man still sitzen muss und dann angestrengt zuhören und es ist vielleicht auch noch Vierteltonjazz, dann ist es vielleicht etwas schwieriger. Ja? Aber man kann ja irgendwie mal dazu kommen. Oder auch im Sommer mache ich oft Konzerte in Udonien und das ist halt ein Ort, wo die ganze Familie hinkommen kann, die Kinder können spielen, man kann da auch sitzen, essen und trinken, frische Luft. Das ist auch immer rappelvoll, obwohl wir halt klassischen Jazz spielen. Vielleicht nicht so akademisch wie jetzt in anderen Spielorten, aber es ist halt Jazz und man muss es, glaube ich, gar nicht so hochhängen. Ich glaube, die Leute, wenn sie gute Musik hören und ist live gespielt und da ist Enthusiasmus dahinter, wissen das schon zu schätzen. Also
ja.
Es gibt eine Klientel dafür.
Naja gut, du beschreibst das, was wir ja im King Georg auch gerne erreichen möchten. Ne? Also nicht nur diejenigen ansprechen, die dem Jazz sowieso nahestehen, sondern auch wirklich neues Publikum erschließen, weil es einfach aus meiner Sicht eben eine tolle Musik ist, die ja auch neben der Klassik eigentlich alles andere beeinflusst hat und Basis für jede Popmusik, egal in welche Richtung ist, aus meinem Verständnis. Ja, also man muss mal gucken, das ist für mich nur so ein Phänomen, dass man offenbar einen leichteren Zugang für das etwas ältere Semester hat gegenüber den Jungen. Oder auch der Unterschied, dass diejenigen, die zuhören, naja, gut 10 Jahre oder 20 älter sind als diejenigen, die auf der Bühne stehen. Das ist für mich ein Phänomen, was ich so ohne weiteres nicht verstehe.
Ja, aber in Köln gibt es natürlich auch Beispiele wie, ich will jetzt nicht andere Clubs nennen, aber in Ehrenfeld gibt es ja auch Clubs, ja, wo auch relativ junges Publikum kommt. Es ist gemischt. Also ich glaube, es ist eher leichter als vor 20 Jahren.
Okay.
Ja, also ich glaube, es ist eher leichter und ich glaube, dass die Qualität in Köln sehr hoch ist, weil wir so gut ausgebildete Musiker haben, spricht dem auch eher nicht entgegen. Also ich glaube dadurch, ich will es mal anders sagen, wenn man das erste Mal in seinem Leben in eine Amateur-Free-Jazz-Session gerät, dann kann einem das den Jazz auch verleiden als Zuhörer.
Vollkommen
und,
klar.
Und ich glaube einfach, wenn das schon mal handwerklich gut gemacht ist und naja, eher in Köln herrschte eher so ein, wie soll man sagen, ein klassisches Jazz-Genre, Modern Mainstream und ähnliches vor, das ist auch für die meisten Menschen noch zugänglich.
Ja, klar.
Und das war früher anders. Also ich glaube, in den 80er, 90er Jahren musste es halt auch irgendwie schrill und ein bisschen kaputt sein. In Berlin ist es, glaube ich, immer noch so. Ich war länger nicht mehr da. Und das kann jemand, der das erste Mal damit konfrontiert ist, vielleicht auch verschrecken.
Aber damit sprichst du ja Berlin an und Köln. An sich die beiden Standorte, die in der Jazzszene eigentlich Rang und Namen haben. Auch das für mich ein Phänomen, dass in den anderen Städten es zwar auch Spielstätten gibt. Also nehmen wir die Unterfahrt in München. Aber so richtig als Zentrum für Jazz außerhalb dieser beiden großen Städte gibt es wenig, ne?
Ja, man muss nur mal beruflich nach Hamburg gereist sein und dann zu gucken, was kann ich denn hier diese Woche abends machen im Bereich Jazz? Genau. Und dann sieht man, es gibt ein Gospelkonzert. Das ist natürlich in Köln undenkbar, wo man dann am Abend überlegen muss, oh, 5 Konzerte, schaffe ich denn 2 oder 3 davon? Also ich kenne so Spezialisten wie den Fotografen Peter Tümmers, der dann pro Abend 2 bis 3 Konzerte mitnehmen muss, weil er Fotos macht einerseits, aber auch, weil er nichts verpassen will, da hätte er in Hamburg, glaube ich, eine echt schlechte Zeit. Ja, das ist so.
Oder eine ruhigere.
Eine ruhigere Zeit, ja. Also da kann man dann mal in die Elbphilharmonie gehen, wenn die dann jemanden einladen, aber ich glaube, das ist eine gute Rockstadt und Hip-Hop sicherlich.
Natürlich.
Aber, also Jazz findet da nicht statt.
Ja, so,
ja. Und da müssen wir, wenn wir Jazz mögen, sagen, mit Köln sind wir schon echt verwöhnt. Ja? Auch im europäischen Maßstab. Ja?
Das ist so. Ja, ja, klar. Und es wird ja auch durchaus städtisch gesehen, sage ich mal. Jedenfalls mehr als in anderen Städten. Also insofern hat man hier auch eine Chance, das weiter gut zu entwickeln. Überhaupt keine Frage. Und zwar auch in den verschiedenen Varianten. Ne? Also im Avantgarde-Bereich genauso wie in dem vielleicht Mainstream oder Straight Ahead, wie wir es ja im King George eher machen. Das hat alles Platz.
Ja, und es gibt eine gute Tradition in Köln. Ich weiß nicht, ob sie schon vor dem Krieg angefangen hat, aber zumindest nach dem Krieg mit dem WDR, auch mit Kurt Edelhagen, mit der Big Band. Klar. Wir hatten immer exzellente Musiker hier. Und ich meine, um sich in sowas zu verlieben, ist schon toll, wenn dann mal irgendwie ein Stan Getz auf der Bühne steht oder Ähnliches. Also es hat auch mit Qualität zu tun. Und daraus ist ja dann WDR Big Band entstanden, aber auch mit der Kenny Clarke, Francis Boulogne Big Band, vielleicht eine der besten Big Bands ihrer Zeit, die auch mit amerikanischen Big Bands locker mithalten konnte, die auch zum Teil im direkten Shootout, sagen wir mal, wie soll man sagen, in der Battle of the Big Bands hat dann die Clarke Boulogne Big Band gewonnen. Das war, Köln war auch in den 70er Jahren schon absolute, und in den 60er, 70er Jahren schon absolute Spitze im europäischen Jazz. Es hat sich dann gewandelt vielleicht, aber diese Wurzeln bleiben und das trägt immer, diese Wurzeln verästeln sich und tragen Früchte. Daraus hat sich immer wieder was entwickelt. Also der Nährboden für Jazz nach dem Krieg in Köln war schon extrem gut.
Das stimmt. Auch heute ist sicher die WDR Big Band immer noch Anker, ne? In gewisser Weise. Was weiß ich. Wir haben ja auch das Glück, dass ab und zu Mitglieder der Band dann hier in kleineren Formationen spielen, was immer großartig ist, ne? Ist ja überhaupt keine Frage. Du hast so häufig übers Hinfallen gesprochen, du stehst ja aber auch immer wieder auf, ne? Bist so ein, aus meinem Verständnis, schon so ein Tausendsasser mit Bandbreite. Was machst du denn derzeit?
Ja, ich arbeite wieder für ein Kölner Unternehmen, nachdem ich sehr lange für amerikanische Softwareunternehmen gearbeitet habe. Und das ist ganz spannend. Ich bin da durch Zufall dran gekommen. Ich hatte eigentlich gerade beschlossen, nicht mehr so viel zu arbeiten, mich vielleicht eher dem Jazz wieder mehr zu widmen. Oder ich bin im Winter gerne auf Teneriffa und sitze dann einfach nur in der Sonne. Und dann rief mich ein Freund an und meinte, komm mal essen, ich möchte dir jemanden vorstellen. Und dann saß da jemand so mit Basecap und sah sehr locker aus. Und das war Professor Dr. Oberländer. Ist der Gründer des Unternehmens Motesk. Mhm. Wir sind ein junges Start-up mit Sitz in New York und in Köln und wir machen Lösungen im Bereich künstliche Intelligenz für Bewegung, also zum Beispiel Laufanalyse. Wenn man so, ich darf jetzt natürlich keine Schuhmarken nennen, aber so für sehr edle Laufschuhe, wenn man die im Laden kauft und macht da so eine Laufschuhanalyse, dann kommt die von uns. Oder im Bereich Orthopädie, wenn man zu einem natürlichen Laufmuster zurückkommen will, wenn man eine Prothese bekommen hat, die Software dahinter und die künstliche Intelligenz ist von uns. Das ist ein sehr dynamisches Feld, das ist sehr spannend. Und als ich das sah und auch die Location, und jetzt kann ich wieder einen Jazzbezug machen, fällt mir gerade ein, das ist in den Spichernhöfen in Köln, gegenüber vom Stadtgarten. Und da kam einer vorbei, auch ein Jazzfreund von mir, aber auch beruflich, meinte, na, das ist ja wieder typisch, direkt gegenüber vom Stadtgarten, du willst einfach nach Feierabend rüber. Aber eigentlich waren es die Spichernhöfe, in die ich mich verliebt habe, weil da hatte ich auch mal ein tolles Erlebnis in dem Raum, wo ich hin und wieder arbeite, bei uns im M-Lab heißt das, da habe ich Benny Goldson gesehen. Da war nämlich mal das Audi Jazzfest in den Spichernhöfen. Und mit Musha Ade, also der einer Frau von Tom Jobim, der dritten Frau von Tom Jobim, also so Legenden für mich, standen da und erzählten aus ihrem Leben und spielten großartigen Jazz. Und im gleichen Raum habe ich jetzt vor zwei Wochen ein Streaming-Konzert gemacht. Ich dachte, alles kommt in Köln auch immer wieder zusammen. Also ja, es ist schon. Manchmal verfluche ich diese Stadt, ja, vor allen Dingen so zu Karneval oder wenn der FC wieder gewonnen hat. Ich oute mich jetzt hier als Gladbach-Fan, vor allem die mich dann nicht mehr mögen. Aber irgendwo ist es für meine Lebensart, für den Jazz und auch früher zumindest einfach rausgehen, gucken, was passiert. Man läuft hier in so viele spannende Dinge rein. Hat Köln mich eigentlich immer wieder aufgefangen, wenn ich gefallen bin und hat mir die nächste tolle Opportunity, wie man auf Amerikanisch gesagt hat, geboten. Ist schon eine tolle Stadt und hier einen Jazzclub zu betreiben, lieber Jochen, das ist ein tolles Ding.
Ja, machen das ja auch gerne. Ich bin ja tatsächlich geborener Kölner, das heißt also, ich kann diese, naja, Hassliebe zu dieser Stadt ja sehr gut verstehen in irgendeiner Form. Die hat so unglaublich viele Schwächen, die aber trotzdem alle überdeckt werden über das, was Menschen hier machen und wie sie miteinander umgehen.
Und das Gefühl.
Ja, das Gefühl, ja, das ist, ich will das gar nicht so in dem, in dieser provinziellen Sicht sehen, aber für mich ist das Hauptthema wirklich, dass Köln die größte Integrationskraft hat, die ich kenne von der Stadt. Ist natürlich auch die Stadt, die ich am besten kenne, aber ich finde immer, dass diejenigen, die das auch mitwollen, hier relativ schnell den Anschluss finden und dann auch zunächst mal gestützt werden. Das ist, mag für den einen oder anderen ein bisschen oberflächlich immer wirken, das ist es aber nicht unbedingt, sondern da ist der Kölner verhältnismäßig offen, erstaunlicherweise. Und dann hat das auch mit dem FC und Karneval gar nicht so viel zu tun. Wobei
das auch tolle Institutionen sind, da will ich nichts gesagt haben. Ich sage nur, manchmal hat das hier so eine Dominanz, der man sich schwer entziehen kann, ja. Muss man sich auch nicht ziehen, muss man mitmachen. Ne?
Muss man mitmachen. Also ich meine, nun hast du dieses Jahr Glück gehabt, der Karneval ist ausgefallen.
Aber ich feiere auch Karneval, ja, so ist das nicht. Ne? Aber es ist halt so, manchmal denkt man so im Vergleich jetzt zu einer Stadt wie Berlin, wo ich es dann aber doch nicht länger als eine Woche aushalte, oder New York, wo es mir dann nach einer Woche schon viel zu teuer wird, fehlt dann schon manchmal so ein bisschen dieses wirklich urbane, großstädtische und dieses Vielfältige. Ne?
Klar, also eine richtige Großstadt gibt es auch nur Berlin in Deutschland, ja. Ne? Was anderes
ja, nicht Hamburg tendenziell. Und
ja, aber ja, das, ist, das schon, ist es dann schon. Da ja. Sind schon nochmal so Stufen zwischen, ne? Das genau. Ist eindeutig so. Ja, alles klar. Ja, sehr schön. Dann gehen wir nochmal auf deine jetzige Tätigkeit. Die KI-Entwicklung ist ja eine, die in den letzten Jahren da wirklich explodiert ist. Man kann sich das ja vielleicht hier in dem orthopädischen Bereich auch wirklich gut vorstellen. Kannst du da heute noch aus deinem auch Wissen in der Biologie dann die Dinge verbinden? Ne? Dadurch bist du eigentlich jemand, der genau an der Ecke auch richtig aufgehoben ist.
Ja, es ist erstaunlich, es ist so ein bisschen wie Homecoming, zumal ich am Ende meines Studiums, ich habe am Max-Planck-Institut hier in Köln gearbeitet, in Vogelsang, habe ich auch viel in Richtung künstliche Intelligenz, neuronale Netzwerke, genetische Algorithmen gemacht und die Technologien oder die Algorithmen, die wir genutzt haben von damals, sind die gleichen wie heute. Da hat sich eigentlich nicht viel entwickelt, außer dass wir viel bessere Infrastruktur haben, größere Speicherkapazitäten, schnellere Rechner, das Internet und so weiter. Aber die grundsätzlichen Dinge sind nur heute in der Anwendung, so wie wir viele Dinge früher auch nicht machen konnten, weil wir keine Mobile Phones hatten und so. Es ist jetzt einfach eine günstige Zeit dafür, aber die Theorien sind eigentlich schon sehr, sehr alt. Deswegen ist es nicht schwer, intellektuell da reinzufinden. Es ist nur so, die Anwendungsmöglichkeiten sind unüberschaubar und jeden Moment explodiert ein neues Feld. Das ist wie so ein Feuerwerk, dass man sich früher war es so ein kleines Flämmchen und heute ist es, man guckt in ein Feuerwerk, weiß gar nicht mehr, wo man hingucken soll. Es ist schon spektakulär.
Auch wenn ich ja selber als Jurist nie was damit zu tun hatte, aber war befreundet mit Mathematikern, die es studierten. Und zum damaligen Zeitpunkt gab es eben die Maschinen mit Lochkarten, die Hallen füllten, einfach von der Größe her, was wir so heute in der Hosentasche tragen. Also da will ich gar nicht mehr drüber nachdenken. Sehr schön. Ja, ich habe ja ein Angebot für dich heute Abend als Gitarrist. Obwohl wir ja eigentlich kein Publikum haben dürfen, vielleicht hast du doch die 5 Minuten Zeit und dann könnte ich dir einmal Bruno Müller vorführen, der heute Abend hier spielt. Also wenn du Lust hast, trinken wir dabei ganz vorsichtig mit entsprechendem Abstand und Maske noch ein Glas Rotwein und hören uns ein paar Stücke von ihm an, der mit seinem Quartett heute da ist.
Macht ein großes Vergnügen. Ich muss sagen, Bruno Müller bewundere ich sehr, verfolge ich auch schon lange und habe auch Gelegenheit gehabt, ihn zu treffen. Nicht nur ein fantastischer Musiker, sondern auch ein sehr toller Typ. Also
absolut.
Sagen, seltene Erscheinung im Musikbusiness. Den höre ich nicht nur gerne, den sehe ich auch gerne. Toller Mensch, toller Musiker.
Ja, dann haben wir ja einen Grund, jetzt hier Schluss zu machen. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen, Dietmar Hagenhorn. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Und bis bald hoffentlich wieder live im King George.
ja, bis hoffentlich sehr bald. Vielen Dank, lieber Jochen.